Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 16. März und wir sind im Achtsamkeitszentrum in München bei unserem Achtsamkeitstag. Und ich möchte einen Vortrag halten zum Thema Der Weg des Erwachens. Und ich möchte den Vortrag beginnen mit einer Geschichte, die sich 1957 in Bangkok zugetragen hat. Da wurde nämlich eine Autobahn geplant und dazu musste ein Tempel versetzt werden. Und in diesem Tempel gab es einen Thronbuddha und der wurde dann mit dem Kran irgendwie transportiert und man war ganz erstaunt, wie schwer dieser Buddha ist und der war eigentlich viel zu schwer für diesen Kran und deshalb hat man ihn dann wieder abgesetzt und dann begann es auch noch zu regnen. Und dann wurde eine Plane über den Buddha gemacht und ja, und dann an dem Abend, als es schon dunkel wurde, hat ein Mönch nach dem Buddha geschaut, weil der Monsunregen sehr stark war und er wollte einfach wissen, ob der Buddha unter der Plane gut geschützt ist. Und dann hat er eine Taschenlampe genommen und unter die Plane geleuchtet und hat gesehen, dass der Buddha Risse bekommen hatte. Und dass unter den Rissen es golden hervorgeleuchtet hat. Und am nächsten Morgen sind dann alle Mönche zu diesem Buddha und haben gesehen, dass unter dieser Tonschicht Gold ist und haben dann mit Hammer und Meißel diese Tonschicht abgeschlagen und hervor kam ein wunderschöner goldener Buddha, der in Bangkok heute hoch verehrt wird, einen eigenen Tempel hat, ja, und ein ganz, ganz heiliger Platz ist. Und die Legende geht, dass die Burmesen in Thailand eingefallen sind und die Mönche, also viele hundert Jahre vorher, und die Mönche den Buddha schützen wollten und ihn deshalb mit dieser Tonschicht umgeben haben. Und ich erzähle diese Geschichte, weil ich finde, dieser goldene Buddha mit der Tonschicht ist ein wunderbares Bild für uns alle. Wir alle haben diese reine Wesensnatur in uns und haben wunderbar Tonschichten um diese Wesensnatur errichtet. Ganz natürlich unsere ganzen Konditionierungen, alles, was wir erlebt haben in der Kindheit, in unserem Leben, alles, was wir mitbekommen haben. Auch gesellschaftliche Konditionierungen. Und ich dachte, eigentlich ist unsere Praxis in ihrem Wesen nichts anderes, als dass wir diese Tonschichten erkennen und wie die Mönche mit einem Hämmerchen, einem Meißel uns dran machen und diese Tonschichten immer mehr abtragen, sodass unser eigentliches Wesen, unsere Buddha-Natur strahlen kann. In dem Buch, wie Siddhartha zum Buddha wurde, zitiert Thay den Buddha. Ich lese das jetzt vor. Befreiung und Erleuchtung existieren nicht außerhalb von euch. Wir müssen nur unsere Augen öffnen, um zu sehen, dass wir selbst die Essenz von Befreiung und Erleuchtung sind. Alle Dharmas, alle Erscheinungen, alle Wesen tragen in sich die Natur der vollen Erleuchtung. Sucht nicht außerhalb von euch danach. Wenn ihr das Licht der Bewusstheit auf euch selbst richtet, werdet ihr sofort Erleuchtung verwirklichen. Und die gute Frage ist nun, wie macht man das? Wie richtet man das Licht der Bewusstheit auf sich selbst? Und da gibt es einen ganz wunderbaren Wegweiser auch des Buddha, nämlich die 7 Faktoren des Erwachens, und über die möchte ich heute sprechen. Und wer Carl Schmid noch gekannt hat, den Gründer unserer Gemeinschaft, der weiß, wie oft er über die 7 Faktoren des Erwachens gesprochen hat. Er war immer begeistert davon und wir haben auch in der InterSein-Zeitschrift einzelne Hefte zu jedem Faktor gemacht. Also es war sehr präsent, dieses Thema bei uns in der Sangha. Und deshalb dachte ich, ich nehme es einfach wieder auf, weil ich finde, diese 7 Faktoren sind wirklich ein ganz wunderbarer Wegweiser für uns. Und zum einen zeigen sie, wo wir auf dem Weg gerade sind. Und sie sind aber auch ein Spiegel für unsere Praxis, für das, was wir eh schon die ganze Zeit alle tun. Und ich werde jetzt kurz mal alle 7 nennen, dass ihr erkennt, dass es ganz viel mit euch zu tun hat. Und dann jeden einzelnen Faktor noch mal genauer beleuchten. Und es beginnt, wie könnte es anders sein, mit Achtsamkeit. Das heißt, es beginnt damit, dass ich mitbekomme, was eigentlich gerade wirklich geschieht. Der zweite Faktor nennt sich Ergründung der Dharmas, Ergründung also der Erscheinungen. Das heißt, ich bekomme mit, was geschieht mit Achtsamkeit, und dann bin ich ganz interessiert und ergründe, was da eigentlich gerade wirklich vor sich geht. Das führt zum dritten Faktor, nämlich zur Tatkraft. Und die Tatkraft ermöglicht mir, dass ich dann schauen kann, ist das, was passiert, heilsam? Führt mich das in eine Richtung, die zum Glück führt? Oder ist es unheilsam und bringt mich in eine Richtung, die ins Leiden führt? Und wenn ich mich dann in eine heilsame Richtung ausrichte, entsteht der vierte Faktor, nämlich Zufriedenheit oder Freude. Wenn wir zufrieden sind, wird unser Geist ganz natürlich ruhig. Es entsteht Ruhe, das ist der 5. Faktor. Und es ist der 4. Faktor, und dann entsteht Konzentration, der Geist wird gesammelt, und aus dieser Sammlung entsteht dann der 5. Faktor, nämlich Gleichmut. Und all diese Faktoren kennen wir, all diese Faktoren sind Teil unserer Praxis, und ich möchte auch deshalb darüber sprechen, dass sie uns bewusster werden, dass wir uns bewusst sind, da ist jetzt Ruhe in mir, da ist Freude in mir. Weil wir alle sehr gut darin sind, unsere starken negativen Emotionen wahrzunehmen. Wir wissen sofort, wenn in uns Angst ist, wenn in uns Ärger ist, wenn in uns Eifersucht ist, weil diese Emotionen auch sehr stark sind und gut wahrnehmbar. Aber kosten wir auch aus, wenn in uns Ruhe ist, sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns bewusst, wenn es kleine Momente von Frieden in uns gibt? Wenn wir wirklich zufrieden sind, wenn in uns Leichtigkeit ist, wenn in uns Fröhlichkeit ist, wenn Menschen fürsorglich mit uns sind und wir mit ihnen. Oder auch wenn wir erfüllt sind von Mitgefühl, von Freundlichkeit. Und wir bilden ja sehr oft eine Lotusblüte vor unserem Herzen und verneigen uns vor der Buddha-Natur in unserem Gegenüber und verneigen uns auch vor der Buddha-Natur in uns selbst. Und da stellt sich für mich auch die Frage, glauben wir das wirklich? Glauben wir in unserem tiefsten Inneren, dass wir Buddha-Natur haben? Glauben wir das bei der Person, die uns gegenübersteht? Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wer uns gegenübersteht. Aber glauben wir es nicht vielleicht sogar leichter in unserem Gegenüber als in uns selbst? Weil wir alle auch gut darin sind, ich wollte jetzt gerade sagen, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Wir sind alle gut darin, in Glaubenssätzen wie ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert. Und wir alle haben auch unsere Geschichten. Und manche haben vielleicht eine so schwere Geschichte, dass sie denken, ja, ist schon alles möglich, aber nicht für mich. Nicht mit der Geschichte, die ich habe. Und ich sage das, weil ich glaube, es ist gut, einfach mal ehrlich hinzuspüren und zu spüren, glaube ich an dieses Erwachen und was ist dieses Erwachen? Und ehrlich mit sich selbst zu sein. Ja, und einfach, wenn solche Momente dann tatsächlich da sind, die auch wertzuschätzen. Und ich dachte auch, wenn wir sagen, alle Menschen tragen diesen goldenen Buddha in sich, alle Menschen, auch die Menschen, die schwierig für uns sind, die schwierig in dieser Welt sind, all diese Menschen tragen Buddha Natur. Und ich denke dann oft, was haben die für Tonschichten angelegt? Was hat das Leben mit denen gemacht, dass sie sich so verändert haben und sich so weit weg entfernt haben von ihrer eigentlichen Natur? Thay hat in dem Vortrag und in dem Film, den wir beim letzten Achtsamkeitstag gesehen haben, einen wunderbaren Satz gesagt, nämlich ein paar Atemzüge reichen aus, um zu erwachen. Das heißt, wir müssen nicht stundenlang oder tagelang auf unserem Kissen sitzen, sondern ein paar Atemzüge reichen aus. Und in seinem Buch Das Herz von Buddhas Lehre schreibt er, nachdem der Buddha 49 Tage lang am Fuße des Bodhibaums in Meditation verharrt hatte, erfuhr er, als der Morgenstern aufging, Erleuchtung. Er sprach: Wie seltsam! Allen Wesen wohnt die Kraft des Erwachens inne, doch sie wissen es nicht. So lassen sie sich auf dem Ozean unendlichen Leidens von einem Leben zum anderen dahintreiben. Und Thay folgert dann daraus, das bedeutet, die Kraft der sieben Faktoren des Erwachens ist bereits in uns. Wir sind uns ihrer nur nicht bewusst. Und deshalb möchte ich nun jeden dieser einzelnen Faktoren vorstellen, sie mehr in unser Bewusstsein bringen, dass wir bemerken, wenn sie da sind und dass sie eigentlich sich ganz natürlich auf unserem Praxisweg entwickeln. Und der erste Faktor ist, wie ich bereits gesagt habe, die Achtsamkeit. Und der Buddha hat im Satipatthana Sutra genau festgelegt, wie wir Achtsamkeit üben können, wie wir sie verankern können, zum einen im Körper, in den Gefühlen, im Geist und in den Geistesobjekten. Und da gibt es eine ganz wunderbare Anweisung, nämlich es gibt eigentlich nur 4 Punkte, auf die wir achtsam sein müssen. Wir sind achtsam, wenn wir sitzen, wir sind achtsam, wenn wir liegen, wir sind achtsam, wenn wir stehen und wir sind achtsam bei allem anderen. Und das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Wir sind achtsam, wenn wir Zähne putzen. Wir sind achtsam, wenn wir anderen Menschen zuhören. Wir sind achtsam, welche Gefühle in uns sind, welche Wahrnehmungen, welche Gedanken. Wir sind achtsam auf unseren Körper. Achtsam auf unseren Atem. Und wie Thay gesagt hat, ein paar Atemzüge reichen aus. Denn wenn wir wirklich uns zurückziehen auf unseren Atem, wenn wir uns mit unserem Atem verbinden, werden wir achtsam und bekommen mit, was gerade wirklich geschieht. Und ich finde es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass das, was gerade geschieht, das muss mir nicht gefallen. Es gibt immer wieder so dieses Missverständnis, wenn ich achtsam bin, dann wird das Leben schöner, leichter, fröhlicher, wie auch immer, erwachter. Aber das Leben wird nicht immer schöner. Achtsam heißt, ich bin achtsam mit dem, wie es gerade ist. Ganz egal, ob da Wut in mir ist, ob da Trauer in mir ist, ob irgendwas Diffuses in mir ist. Oder auch, ob da Gefühle von Freude in mir sind oder Wohlsein. Wir lassen es einfach so, wie es gerade ist. Und wir haben alle die Tendenz, dass wir das Angenehme wollen und das Unangenehme nicht wollen. Und wenn wir das bemerken, sind wir einfach achtsam mit dieser Tendenz. Und ihr alle wisst, was Achtsamkeit ist, und trotzdem möchte ich ganz kurz mit euch eine kleine Übung machen. Schließt einfach eure Augen. Und lasst ganz bewusst und achtsam ein Lächeln in eurem Gesicht entstehen. Und spürt, was dieses Lächeln in eurem Gesicht bewirkt. Ihr spürt euren Atem. Ihr ganz natürlich ein- und ausströmt. Und spürt ihr einfach mal in eure Hände. Sind eure Hände warm? Oder sind eure Hände kalt? Spürt einfach, wie fühlt sich meine linke und meine rechte Hand gerade an? Spüren wieder unseren Atem und unser Lächeln. auch wieder die Augen öffnen. Und ich habe diese Übung deshalb gerade gemacht, weil es oft so ist, dass wir die Erfahrung, die wir gerade machen, wollen oder nicht wollen. Und es ist ungefähr so, wie wenn ich spüre, meine Hand ist warm, aber ich möchte gerne, dass meine Hand kalt ist. Und das ist einfach so vollkommen unnötig. Achtsamkeit heißt, wir bekommen mit, was wirklich geschieht. Und das führt uns zum nächsten Punkt, nämlich zum Erkunden der Dharmas, also der Erscheinungen. Und Thay hat diesen zweiten Punkt immer damit beschrieben, dass wir den Geist einer Wissenschaftlerin und eines Wissenschaftlers entwickeln. Dass wir einfach ganz neugierig werden, ganz frisch für unsere Erfahrung. Dass wir einfach genau nachspüren, wie ist das jetzt gerade wirklich, mit Interesse. Und Thay hat immer gesagt, wenn wir wirklich mit Interesse dabei sind, dann wird es uns eigentlich nicht langweilig, weil jeder Atemzug ist neu, jeder Atemzug ist frisch, jeder Atemzug ist anders. Das Erkunden bedeutet auch, dass wenn wir zum Beispiel einen Schmerz im Körper haben, dass wir dann nicht anfangen, uns eine Geschichte zu erzählen und wir nehmen den Schmerz wahr und überlegen dann schon, ah, vielleicht muss ich zum Arzt gehen und dann muss ich ein MRT machen und dann kommt dieses und dann kommt jenes. Oder wir verbinden den Schmerz mit irgendetwas in der Vergangenheit und wissen genau, dass uns die Schulter wehtut, weil vor 27 Jahren irgendetwas passiert ist. Es geht darum, dass wir den Schmerz wahrnehmen. Dass wir spüren, wie fühlt sich dieser Schmerz gerade an. Und wenn wir wirklich hineinspüren, von Moment zu Moment, merken wir auch, dass dieser Schmerz sich auch verändert. Genauso wie sich jeder Atemzug verändert. Und wenn wir so mit unseren Erfahrungen umgehen, können wir sehr, sehr tief erleben, dass alles unbeständig ist. Nichts bleibt so, wie es ist. Nichts ist starr. Alles verändert sich. Und es macht eigentlich sehr große Freude, zu erkunden, wie es sich verändert. Das hilft uns, dass wir nicht in Geschichten hängen bleiben, sondern wirklich immer mehr in der Realität ankommen. Und dazu möchte ich euch auch eine kleine Geschichte erzählen, nämlich von Mullah Nasruddin, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist ein weiser Narr und von dem gibt es sehr viele, sehr lustige, eindrückliche Geschichten. Und eine Geschichte gibt es so. Mullah Nasruddin wacht nachts auf und ist durstig. Und er geht nach draußen und will Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Und als er in den Brunnen blickt, erschrickt er sehr, denn der Mond ist in den Brunnen gefallen. Und er ist so erschrocken, dass er gar nicht weiß, was er machen soll. Aber dann kommt die Erkenntnis, er muss den Mond retten. Macht sich also auf und holt ein Seil und einen Haken, lässt ihn hinab in den Brunnen und strengt sich unheimlich an, um diesen Mond aus dem Brunnen zu ziehen. Und irgendwann mal bricht das Seil, weil sich der Haken unten in den Brunnen verhakt hat. Dieses Seilbrechen bewirkt, dass Mullah Nasruddin auf den Rücken fällt und als er die Augen aufmacht und an den Nachthimmel schaut, schaut sie da, dass der Mond wieder an seinem Platz ist. Und er ist zutiefst erleichtert, weil es ihm gelungen ist, den Mond zu retten. Und ich finde, diese Geschichte ist ein wunderbarer Spiegel für unsere Praxis, dass wir uns immer unglaublich anstrengen und denken, wir müssen so viel tun. Aber letztlich ist der Mond am Himmel. Und es kann eigentlich alles so einfach sein, nur machen wir es immer recht kompliziert. Ja, also das war nun das Erkunden der Dharmas. Und das heißt, wir bekommen mit, was geschieht mit Achtsamkeit. Wir erkunden es mit Neugier, mit Frische, mit Freude. Und das führt zum dritten Faktor, nämlich zur Tatkraft oder auch Energie. Diese Tatkraft ist wichtig, weil sie uns hilft, dass wir erkennen können, ob das, was gerade geschieht, für uns in eine heilsame Richtung geht oder in eine unheilsame Richtung. Ob das, was passiert, uns ins Glück führt oder eher ins Leiden. Tatkraft heißt auch, wir haben Energie, wir bleiben dran. Wir geben nicht auf, und nur weil wir jetzt gerade überhaupt keinen Zugang zu unserer Achtsamkeit haben, wir bleiben dran, wir üben weiter. Wir setzen uns morgens auf unser Kissen. Und schon allein diese Bereitschaft zu praktizieren, das Dranbleiben, ist ganz, ganz wesentlich. Thay hat es immer damit verglichen, mit dem Kochen von Kartoffeln. Wir stellen Kartoffeln auf den Herd und kochen sie ein bisschen und nehmen sie dann wieder vom Herd runter. Irgendwann mal stellen wir die Kartoffeln wieder auf den Herd und kochen sie weiter. Und so werden halt unsere Kartoffeln wahrscheinlich nie gar werden. Und Tatkraft ist, dass wir dranbleiben, dass wir die Kartoffeln so lange kochen, bis sie eben gar sind. Und bei der Tatkraft gibt es auch vier Punkte, die wichtig sind, die ihr auch alle schon mal gehört habt. Aber ich möchte trotzdem in dem Zusammenhang nochmal nennen. Der erste Punkt, wirklich tatkräftig zu sein, ist, dass wir den unheilsamen Samen nicht erlauben, aufzusteigen. Und ich dachte vorher, als wir die Achtsamkeitsübungen gelesen haben, die Achtsamkeitsübungen sind eine sehr gute Ausrichtung, die uns hilft, dass wir die unheilsamen Samen nicht aufsteigen lassen. Denn es gehört dazu, dass wir auf eine Art und Weise leben, in der das eben nicht geschieht. Das heißt, wir leben in einem für uns heilsamen Umfeld. Wir umgeben uns mit Menschen, die uns gut tun. Es heißt ja immer, man soll den Umgang mit Narren meiden und sich in Gemeinschaft von weisen Menschen leben. Das sei das höchste Glück. Wir erlauben den unheilsamen Samen nicht aufzusteigen. Das wird uns natürlich nicht gelingen. Deshalb ist der zweite Punkt, wenn sich ein unheilsamer Samen manifestiert hat, tun wir etwas, damit er zurückgeht ins Speicherbewusstsein und damit wir ihn durch einen heilsamen ersetzen können. Und Thay hat es ja immer verglichen damit, dass wir, wenn wir mitbekommen, dass wir irgendwo wieder in Gedankenkarussellen kreisen, dass wir einfach die CD in unserem Kopf auswechseln. Einfach eine andere CD auflegen. Und da wollte ich eine kleine Geschichte auch dazu erzählen. Eine Freundin von mir hat gesagt, immer wenn sie ins Retreat geht, sobald sie sich hinsetzt, das passiert nicht im normalen Zusammenhang, aber immer wenn sie denkt, sie hat jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Praktizieren, immer wenn sie sich hinsetzt, kommt sofort die Geschichte in ihren Kopf, wo ihr Mann vor vielen, 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 vielen Jahren sie einmal unglaublich verletzt hat. Und es kommt immer wieder, sobald sie sich setzt, kommt diese Geschichte. Und da hat sie dann mit einer Dharma-Lehrerin darüber gesprochen, weil ihr das so komisch vorkam, weil es so lange her ist. Und die sagte dann, sei vorsichtig, das ist eine Gewohnheit. Und sie hat sich dann vorgestellt, wenn sie sich auf ihr Kissen setzt, dass sie in einen Spiegel blickt und um diesen Spiegel sind lauter so Lichter, so wie so ein Theaterspiegel. Und immer wenn sie wieder anfängt, an diese Geschichte zu denken, dann blinken diese Lichter am Spiegel. Und sagt, Vorsicht, Vorsicht. Und ich finde das eine ganz schöne Geschichte, weil wir, glaube ich, alle solche Tendenzen haben, dass wir, ja, dass wir manchmal hängen bleiben in diesen alten Geschichten, obwohl sie mit unserem Leben jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Und ich sehe dann auch gerne diesen Spiegel, der blinkt und sagt, Vorsicht, Vorsicht, ich gehe nicht in diese Richtung. Das hat gerade nichts mehr mit meinem Leben zu tun. Der dritte Punkt ist, dass wir die heilsamen Samen einladen, sich zu manifestieren. Und das möchte ich heute auch so ein bisschen mit diesem Vortrag verstärken, dass wir uns einfach bewusst sind, wann sind, wie können wir diese schönen Qualitäten mehr in unsere Meditation bringen, in unseren Alltag bringen. Und etwas, was dabei sehr hilft, ist die Metta-Meditation, die wir ja jetzt dienstags wirklich sehr intensiv geübt haben, dass wir einfach das Schöne in uns stärken und dadurch dem anderen keinen Raum geben oder nicht so viel Raum. Und der vierte Punkt ist, dass wenn sich ebenso ein heilsamer Same zeigt, also wenn der aus dem Speicherbewusstsein aufsteigt, dass wir ihn dann wahrnehmen, dass wir uns bewusst sind, dass er da ist, dass wir ihn auskosten mit unserer Achtsamkeit und ihn dadurch stärken. Ich glaube, es wäre schön, Maria, wenn wir jetzt eine Glocke hören könnten. Eben gesagt, durch die Tatkraft haben wir die Möglichkeit, unserem Erleben eine heilsame Ausrichtung zu geben. Und wenn wir das tun, dann entsteht ganz natürlich der nächste Faktor, nämlich die Freude. Theil schreibt, wenn wir unseren Blickwinkel erweitern, und auch das wahrnehmen, was heilsam ist, schenkt uns dieses erweiterte Bild stets Freude. Und wir alle kennen ja auch die Meditationsanweisung, dass wir Freude in uns wahrnehmen. Und was ich so wichtig auch finde, ist, diese Freude ist vollkommen unabhängig von außen. Diese Freude ist vollkommen unabhängig von irgendwelchen Faktoren, sondern diese Freude entsteht ganz natürlich in uns durch unsere Praxis. Ein Gefühl von Wohlbefinden, eine Art Zufriedenheit. Wenn wir meditieren, dass wir einfach jetzt da sind mit dem, was gerade ist, ganz egal, ob das angenehm ist oder unangenehm ist. Und durch diese Akzeptanz kann einfach die Energie fließen und die beschert Wohlbefinden und Freude. Und es passiert in diesem Stadium auch manchmal, und das kennen wahrscheinlich auch viele von euch, dass plötzlich der Körper anfängt, sich selber zu bewegen, dass der irgendwas macht und wir einfach nur beobachten können, was der gerade tut. Bei mir ist es so, dass dann ganz oft einfach mein Kiefer sich anspannt, auf unglaubliche Weise, wo ich denke, wo kommt das denn her? Und ich habe dann einmal einen Mönch gefragt, ob er schon mal erlebt hat, dass bei einer Praktizierenden oder einem Praktizierenden die Kieferknochen gebrochen wären beim Meditieren. Und er hat dann verneint, was ich jetzt nicht so gut fand. Aber es ist einfach, die Energie fließt und der Körper reguliert sich dann auch. Und dann passieren einfach Dinge mit uns. Vielleicht hat man dann auch einen Schmerz, den man plötzlich wahrnimmt, den man so in seinem Alltag gar nicht wahrnimmt, der sich dann einfach zeigen kann, der nach oben kommt. Und sobald die Meditation beendet ist, ist dann der Schmerz aber auch gar nicht mehr da. Und das finde ich was ganz, ganz Spannendes. Ja, und einfach sich immer wieder so bewusst zu machen, ich praktiziere, ich setze mich hin und ich habe Vertrauen in den Prozess, der dann geschieht. Das Richtige geschieht und es braucht eigentlich nichts von außen. Wir müssen nichts nachlaufen. Wir müssen nicht genau den richtigen Mann oder die richtige Frau treffen oder was auch immer. Wir dürfen einfach sein und das ist schon mehr als genug. Ja. Aus dieser Präsenz und Freude kommen wir dann zum nächsten Schritt, der sich auch ganz natürlich entwickelt, nämlich zur Ruhe. Und auch das kennen wir. Immer wieder wird es wirklich ruhig. Ruhig auch in unserem Geist. Wir sind da, wir müssen nirgendwo hin. Und vor allen Dingen, wie wir immer so schön sagen, wir müssen nichts mehr tun. Und vielleicht ist es deshalb auch so schwierig, weil wir alle gewohnt sind, dass wir ständig etwas tun, dass wir die Zeit optimal nutzen, dass wir effektiv sind. Und diese Verhaltensweisen, die wir so jeden Tag leben, nehmen wir natürlich auch mit in unsere Praxis. Und ich habe irgendwann mal bemerkt, dass ich auch beim Meditieren immer noch etwas tue. Dass ich den Atem etwas tiefer mache, damit ich ruhiger werde. Dass ich ganz subtil eigentlich meine Erfahrung manipuliere. Das ist ganz fein, aber da geht immer noch ein bisschen mehr, da geht immer noch ein bisschen ruhiger, es geht immer noch ein bisschen besser. Und letztlich ist es nichts anderes, als dass man auch in der Praxis immer noch etwas tut, dass ich es nicht so sein lassen kann, wie es gerade ist. Und indem ich das mache, wurde mir bewusst, lehne ich ja eigentlich die Wirklichkeit ab und kultiviere nicht wollen. Oder ich kultiviere wollen, weil ich irgendwie eine bestimmte Vorstellung davon habe, wie etwas zu sein hat. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, so auch ein Dharma-Lehrer, wenn dir das bewusst wird, bist du in bester Gesellschaft, wahrscheinlich mit 99% aller Menschen. Insofern nehme ich an, dass euch das vielleicht auch vertraut ist, also ihr seid alle dieses 1%, die das nichts mehr angeht. Ja, und in einem Retreat wurde mir dann auch bewusst, dass hinter diesem ständigen Tun, dass ich in meinem Leben immer das Gefühl hatte, dass ich etwas tun muss, dass ich aktiv sein muss, dass ich die Harmonie wiederherstellen muss in meiner Familie, in Beziehungen, auch im Beruf, war immer aktiv, immer beschäftigt. Wirklich schon auch als Kind in der Familie. Und in diesem Retreat sind dann all diese Beschäftigungen wie so ein Film an mir abgelaufen und dachte, wow, immer habe ich was getan, immer tue ich, immer tue ich, immer tue ich. Und mir wurde auch bewusst, dass dahinter bei mir ganz groß eine Angst vor Kontrollverlust ist. Weil wenn ich tue, habe ich es unter Kontrolle. Dann kann ich es so hinbringen, irgendwie, dass es gerade noch gut ist. So. Und mir wurde dann auch bewusst, wie schön das ist, wenn man diese Kontrolle einfach für Momente loslassen kann. Wenn man sich einfach tief hinein entspannen kann in das, wie es gerade ist. Und Thay sagt ja immer so schön, ohne Entspannung keine Erleuchtung. Aber was er damit meint, wird wirklich mir immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, loszulassen, sich zu entspannen, nichts zu wollen, nichts zu manipulieren, sondern wirklich sich ins Sein zu entspannen. Und es gibt ja auch diesen netten Spruch der Achtsamkeit, ist es egal, worauf sie achtsam ist. Das finde ich auch immer sehr schön, weil das hilft auch, alles wollen, dass es so oder so sein sollte, loszulassen. Und wenn wir dann diese Ruhe erleben, finde ich es auch so schön, wenn ich mir bewusst mache, unter all dem Quatsch, unter all dem Geschnatter, unter all dem, was wir den ganzen Tag tun, liegt immer ganz tief diese Ruhe. Und ich habe da nicht immer Zugang dazu, ganz im Gegenteil. Aber mir reicht schon das Wissen darum, dass diese Ruhe immer da ist. Die ist immer erreichbar, genauso wie diese Freude. Und alles, was es braucht, ist, dass ich innehalte, dass ich zu mir zurückkomme und dass ich mir und der Ruhe Raum gebe, sodass sie sich zeigen kann. Ja, aus dieser Ruhe entsteht ganz natürlich der nächste Faktor des Erwachens, nämlich Konzentration. Und Konzentration kennen wir alle und doch gibt es richtige Konzentration und nicht richtige Konzentration. Und Thay schreibt dazu, Konzentration an sich ist nicht heilsam. Ein Dieb braucht Konzentration, um in ein Haus einzubrechen. Ob unsere Konzentration heilsam ist oder nicht, hängt davon ab, auf welches Ziel sie gerichtet ist. Wenn du sie dazu benutzt, vor der Wirklichkeit zu flüchten, ist sie nicht heilsam. Der Buddha nahm die Konzentration zu Hilfe, um mit gesammeltem Geist sein Leiden zu erhellen. das heißt, es zu erkennen und zu identifizieren. So gelang es ihm, das Leben tief zu ergründen und Verstehen, Mitgefühl und Befreiung zu verwirklichen. Und ich habe mich viel mit dieser Konzentration beschäftigt und mir wurde bewusst, dass das ein ganz wesentlicher Punkt auch ist, wo sich unsere Praxis von anderen buddhistischen Schulen unterscheidet. Weil zum Beispiel, wer schon mal im Buddha-Haus war bei Ayakema, weiß, dass es da sehr darum geht, verschiedene Konzentrationsstufen zu erreichen. Und dass es bei uns wichtig ist, die Konzentration dazu zu verwenden, tief zu schauen und das Leiden in uns und in anderen zu transformieren. Und das finde ich etwas ganz Wesentliches, dass es in unserer Praxis nicht primär darum geht, dass wir jetzt irgendwelche außerordentlichen Zustände erleben oder damit wir uns gut fühlen und glücklich sind. Das Ziel unserer Praxis ist Liebe und Mitgefühl und letztendlich Befreiung. Es geht darum, das Leben tief zu ergründen und zu verstehen, wenn wir mit konzentriertem Geist schauen, dass letztlich alles unbeständig ist, dass es kein eigenständiges Selbst gibt, und dass Leiden durch Ursachen entsteht, die wir erkennen können und somit auf dem Weg, auf einem heilsamen Weg ins Glück sind. Wenn unser Geist konzentriert ist, entsteht ein Raum, in dem alles kommt und geht und wir wirklich ganz tiefe Einsichten erfahren können. Thay hat immer gesagt, Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht sind immer miteinander verbunden. Und es wurde mir in diesem Zusammenhang noch einmal klar, dass es bei uns in der Praxis darum geht, dass wir so praktizieren, dass Einsicht aus uns emporsteigen kann und Weisheit, die immer auch schon in uns ist. Ja, und dann kommen wir zum letzten Faktor, nämlich zu Gleichmut. Und Thay hat in seinen letzten Jahren Gleichmut ja neu übersetzt mit Inclusiveness. Also das heißt, alles ist eingeschlossen. Und im Deutschen gibt es dafür das nicht ganz so geschickte Wort Unvoreingenommenheit, was ein bisschen komplizierter ist. Aber in Inclusiveness ist alles enthalten, das heißt, alles darf kommen und gehen, ganz egal, ob es angenehm ist, unangenehm ist. Wir haben einfach einen großen Raum, in dem sich Weisheit zeigen darf. Und im Daoismus sagt man so schön, man erlaubt den 10.000 Freuden und den 10.000 Leiden, so zu sein, wie sie sind. Die Dinge sind, wie sie sind. Und wer Carl Schmid noch gekannt hatte, der weiß, dass er da ein ganz eigenes Mantra dafür hatte, nämlich Ai Wei. Das heißt, es ist, wie es ist. Ai Wei. Finde ich sehr schön, kann man sich immer mal wieder dran erinnern. Das waren nun die 7 Faktoren des Erwachens und ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, sie vielleicht bewusster wahrzunehmen, wenn diese heilsamen Qualitäten in euch anwesend sind. Und Alle, die schon länger praktizieren, wissen, dass das der Weg des Erwachens ist, dass wir achtsam sind, dass wir mitbekommen, was geschieht, dass wir immer mehr in die Akzeptanz kommen, raus aus dem Wollen und Nichtwollen und dass sich dadurch unser Leben auf ganz natürliche Weise verändert. Wir müssen gar keine großen Dinge tun, einfach immer so ein kleines bisschen. Und indem wir das tun, wird unsere ganze Ausrichtung heilsam und wir werden immer klarer und in diesem Sinne auch erwachter. Und wir alle können diese Veränderung nicht machen, aber wir können wahrnehmen, wenn so kleine Risse in unserer Tonschicht entstehen, wenn das Gold durchleuchtet, können uns freuen und denken, ach, guck, da bin ich jetzt gerade. Und ich wollte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von Ananda. Das war der Cousin des Buddha, der auch mit ihm aufgewachsen ist. Und Ananda hatte die unglaubliche Fähigkeit, dass er sich alles merken konnte, was der Buddha erzählt hat. Der hatte ein unglaubliches Gedächtnis. Und nach dem Tod des Buddha, beziehungsweise der Verwandlung, fand das erste Konzil statt. Und Ananda, der ja alles wusste, der alles sich merken konnte, war aber nicht zugelassen, weil er noch nicht volles Erwachen erlangt hatte. Und dann hat der Ananda die ganze Nacht unglaublich praktiziert, saß auf seinem Kissen, wollte nicht aufstehen, bis es soweit war. Und irgendwann mal war er einfach erschöpft und konnte nicht mehr. Und dann hat er sich auf sein, das heißt Sofa gesetzt, wie immer es aussah, hat entspannt und dann geschah es. Und dann war er erwacht und hat so gestrahlt, dass alle anderen gesehen haben, okay, jetzt darf er dazukommen. Und das finde ich auch so eine schöne Geschichte, weil es irgendwie, ja, wir sollten schon dranbleiben, aber wir sollten uns nicht so sehr anstrengen. Wir sollten auch gelegentlich mal auf dem Sofa sitzen, uns einfach irgendwie uns entspannen und in den Weg vertrauen. Ja, und zum Abschluss mag ich euch noch ein Gedicht von Thay vorlesen, was ich letztens entdeckt habe. Der Tropfen der Leerheit. Von Tropfen der Leerheit wird mein Herz gekühlt. Plötzlich stelle ich fest, mein Boot hat den Fluss überquert und das andere Ufer erreicht. Weicher Sand, leerer Strand, alte Versprechungen.